Auch meinerseits guten Morgen. Schön, wieder mal hier zu sein. Aus aktuellem Anlass möchte ich auf eine Schrift hinweisen. Ich weiß nicht, ob sie euch bekannt ist, von Werner Gitt. Was hat Corona mit Gott zu tun? Finde ich das Beste, was ich zu diesem Thema, vor allem geistlich gesehen, je gelesen habe. Kann ich sehr empfehlen. Verteile ich selber auch. Was die Einleitung betrifft, habe ich interessanten Gedanken gehört. Das habe ich es richtig verstanden. Du hast gesagt, Adam hätte den Wunsch gehabt, eine Frau zu bekommen. Habe ich noch nie so gehört, aber kann ja sein. Ich war ja nicht dabei und ich war nicht Adam. Aber dass ich einen Wunsch hatte, eine Frau zu bekommen, das ist klar. Wollte mal katholischer Priester werden, aber dann hätte ich Probleme bekommen mit der damaligen Institution, die ich bewusst verlassen habe. Und wenn ich mal nicht mehr reisen kann, werde ich vielleicht noch eine Schrift verfassen mit dem Titel Von der toten Religion zum lebendigen Glauben. Ja, es wurde gesagt, wir als Ehepaar wären gekommen und wir würden hier dienen. Also meine Frau wird nichts sagen, aber sie hat schon was zu sagen. Mir auf jeden Fall. Aber ja, sie hat mich mitgenommen heute Morgen. Ist ja auch schön, ne? Gut. Und aus aktuellem Anlass möchte ich das, was ich sagen möchte, eben unter diesem Thema verstanden haben. Ich lese, wenn ich aus der Schrift zitiere, aus der Schlachterübersetzung. Die erste Stelle aus Römer 13, 1 bis 3. Das wird nicht angezeigt, oder? Ach so. Na, dann könnt ihr eure Bibel daheim lassen. Ob das gut ist? Habt ihr sie dabei? Ach so, ja. Ja, das ist unser Parteibuch. Da wurde ich gefragt, welcher Partei ich denn angehören würde. Da habe ich gesagt, ja, die nenne ich gerne. Auch drei Buchstaben, wie alle Parteien meistens haben. Meine Partei heißt GJC. Ausgesprochen Gemeinde Jesu Christi. Das ist die Partei, die es am längsten gibt, die eine Zukunft hat wie keine andere Gruppierung auf dieser Welt. Und ich freue mich, dieser Partei anzugehören. Und deswegen lese ich aus unserem Parteibuch. Also die erste Stelle, Römer 13, 1 bis 3. Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Und denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Ordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen die Herrschaft sich nicht wegen den guten Werken zu fürchten, sondern wegen bösen. Willst du aber die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Und noch eine Stelle aus dem 1. Timotheusbrief. Kapitel 2, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe, für Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Geschwister, dass wir in bedrängenden Zeiten und Tagen leben, das ist uns bekannt. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal mit so einer Pandemie zu tun bekämen? Aber es ist ja kein Wunder, wenn man die Schrift kennt. Denn Gott hat ja nicht nur gesagt, dass er uns liebt, sondern er hat uns auch sagen lassen, was geschieht, wenn wir ihn verachten oder nicht haben möchten. Und wir müssen halt auch damit leben lernen, dass Gott antwortet auf eine Weise, wie wir es nie gedacht und erbeten haben. Gott ist Gott, sagt die Bibel. Gott ist kein Mensch. Er schuf uns Menschen, aber er hat sich in Jesus Christus als Mensch blicken lassen. Nun, dass es diese Pandemie gibt, darüber will ich nichts sagen. Wir sehen es ja. Und wenn sie es nicht gäbe, würdet ihr ja nicht so da sitzen, so verstreut heute Morgen. Soll kein Vorwurf sein, aber ich weiß, wir wollen ja der Obrigkeit und ihren Vorschriften Genüge leisten. Und es ist richtig, so haben wir gehört aus der Schrift, der Obrigkeit zu gehorchen. Wir können ja dankbar sein, dass es so ist in unserem Land, wie es ist. Es gibt andere Länder, da ist es nicht mehr so, wie es bei uns ist. Wir waren vor einigen Wochen in Rumänien und sind dann praktisch fluchtartig aus dem Land gegangen, damit wir nicht in Quarantäne mussten. Die Obrigkeit hat es nicht leicht. Es gibt manche Gotteskinder, die so tendenziös zu den Querdenkern neigen, die sagen, ja, man sollte über die Obrigkeit nur herziehen und lästern. Das will ich nicht. Ich will aber auch nicht sagen, dass die Obrigkeit alles richtig macht, denn das große Problem, das ich mit unserer Obrigkeit habe, ist, dass sie nicht nach Gott fragen. Sie meinen, sie würden es schaffen ohne ihn. Immer dieses Wir. Wir bezogen auf uns Menschen. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen dafür sorgen. Natürlich ist es gut und wichtig, zusammenzuhalten. Aber eine Regierung, die bewusst nicht von Gott spricht, ist eine Not für ein Volk. Wir haben zwar einen Gesundheitsminister, der hat ein Zitat von sich gegeben, hat vom lieben Gott gesprochen. Und diese Aussage hat er in Verbindung mit seiner geschlechtlichen Orientierung gemacht und hat dann gesagt, der liebe Gott würde sich wohl dabei was gedacht haben, dass er so sei. Er hat dann auch noch hinzugefügt, was keine Krankheit ist, kann man auch nicht heilen. Und wenn ich je mit dem Herrn Spahn in Kontakt kommen würde, was ich nicht denke, aber man weiß ja nie, dann würde ich ihm sagen, Herr Spahn, wenn Sie Homosexualität nicht Sünde nennen, nicht Krankheit nennen, dann ist es auf jeden Fall Sünde. Was er dann damit machen würde, weiß ich nicht, aber ihr Lieben, wir wollen einen klaren biblischen Standpunkt vertreten. Was nicht von Gott kommt und ihm ein Gräuel ist, ist immer noch so und bleibt auch so. Denn Gott ändert sich nicht. Auch wenn sich auf dieser Erde manches noch zum großen Chaos verändern wird, Gottes Wort ist unvergänglich und unvergleichlich. Es ist nicht ein Vorrecht, diesem ewig gültigen Wort Folge zu leisten, darauf einzugehen. Micha sagt ja schon im Alten Bund, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist gut, dass wir eine Obrigkeit haben. Wie gesagt, ob sie immer richtig entscheidet, ist eine andere Frage. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Müssen wir vielleicht auch, und ich denke persönlich, es werden Tage kommen, wo das Wort gilt aus Apostelgeschichte 5, Vers 29, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, auch kontinental, weiß ich nicht, aber das Wort behält seine Gültigkeit. Es ging ja damals, als Petrus das sagte in Jerusalem, darum, dass man ihnen einen Maulkorb, nicht eine Maske, sondern einen Maulkorb anhängen wollte. Sie sollten unbedingt nicht von diesem Namen Jesus reden. Denn die Kraft dieses Namens Jesu, die hatte sich ja in Israel ausgewirkt. Petrus sagt dann auch später, es ist in keinem anderen Heil als in diesem einen Namen Jesus Christus. Und als dann die religiöse Obrigkeit sehr darauf zu achten, ihnen diesen Maulkorb verpassen wollte, da sagt dann Petrus, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Denn wenn man den Namen Jesu verschweigt, verschweigt man ja auch den Retter. Nicht nur seinen Namen, sondern auch den Retter, den Heiland, den Erlöser und so weiter. Und wir merken ja, dass auch durch die Verordnungen, die auch die Gemeinde betreffen, dass die Verordnungen eben an einem Standbein sägen, die wir in Apostelgeschichte 2 finden. Die erste Gemeinde stand auf den beiden Standbeinen Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Ich denke, dass Daniel 3 und Daniel 6 noch hochaktuell werden können. Ich möchte auch erinnern an die Worte Jesu. Er hat gesagt, es kommt eine Zeit, wie sie nie war und nie sein wird. Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Sehnsucht habe ich nicht, beten darum will ich nicht, aber ich weiß nicht, wie alt ich werde. Angenommen habe ich kürzlich gesagt, ich lebe noch 5 Jahre, dann könnte es sein, dass wenn ich bei meiner Erkenntnis bleibe, auch bei dem bleibe, wie ich offen rede, dann könnte ich es noch in den Knast schaffen. Das will ich eigentlich auch nicht. Ich predige nicht, um ins Gefängnis zu kommen, aber ich will der Wahrheit Raum lassen und sie nicht einengen. Nathan wusste ja, zu wem er geht, als er den Auftrag bekam, zu David zu gehen. Er wusste, er geht zum König. Und dann dem König zu sagen, ob er das im Vorfeld schon wusste, als dann David reagiert hat, dann sagt ja Nathan, du bist der Mann, über den du dich aufregst. David war ein guter Zuhörer. Das wünscht man sich in jeder Versammlung, dass alle, die kommen, gut zuhören. Es ist schon eine Gnade, wenn die, die da vorne stehen, merken, die Zuhörer sitzen so da. Man kann natürlich auch so da sitzen, nicht wahr? Die Handbewegung versteht ihr. Ja, gut. Wie soll ich jetzt weiterfahren? Ihr Leben, die Tage, in denen wir leben, sind notvoll und bedrängend. Was haben wir jetzt als Gotteskinder, als Gemeinde Jesu für Aussichten? Du hast bestimmt auch Menschen, die dich fragen, wie geht's dir? Ich habe auch solche. Wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, dann muss ich mir überlegen, wer fragt mich jetzt? Manche kenne ich, die mich fragen, manche nicht. Manchmal sage ich gut, bis es besser kommt, aber das sage ich nicht immer. Manchmal sage ich, ja, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, dann sage ich, ja, es kommt darauf an, wie weit ich hinausblicken darf, wie weit ich in die Zukunft sehen darf. Und da ist schon ein Unterschied. Und deswegen möchte ich jetzt lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. 1. Petrus 1, 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann noch aus Römer 5, 1 und 2. Römer 5, 1 und 2. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Noch einmal zur Regierung. Sie haben es nicht leicht, die uns vorstehen. Örtlich, regional, landesweit, bundesweit. Sie haben es nicht leicht. Sag mir einmal, welches Volk ist am leichtesten zu regieren? Ich weiß es nämlich nicht. Regieren ist nicht einfach. Man sagt, in einer Diktatur wäre das einfacher. Aber ihr Lieben, die Leute, die als Diktatoren bezeichnet werden, auch zum Beispiel ein Wladimir Putin, die haben auch Angst. Nicht nur wegen Nawalny, da gibt es noch andere in Russland, die den Herrn Putin am gernsten weghaben möchten. Es ist nicht einfach, vorzustehen. Es ist nicht einfach, Leute zu führen. Es hat kürzlich jemand zu mir gesagt, die zweibeinigen Schafe sind viel schwieriger zu führen als die vierbeinigen. Und die zweibeinigen, das sind wir. Die wir zunächst von Gott getrennt sind, das können wir nicht abschütteln, denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, und nur das ist Geist. Deswegen braucht es, um ewig leben zu können, auf dieser Erde eine Wiedergeburt. Kennst du das? Ist dir das vielleicht nur ein theologischer Begriff? Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, haben wir gelesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wiedergeburt ist etwas Herrliches. Denn der, der die Wiedergeburt erlebt, der erlebt das bei Bewusstsein. Wenn ein Menschlein geboren ist, dann ist er nicht wiedergeboren. Und wir Menschen werden ja von manchen Seiten her als solche bezeichnet, die Gott liebt, das ist auch wahr. Und weil er uns liebt, würden wir automatisch in den Himmel kommen. Wo gibt es denn so einen Unsinn zu lesen? In der Bibel vielleicht? Nein, eben nicht. Ich habe einen Schweizer Pass und kürzlich sagte jemand zu mir, alle Schweizer kommen in den Himmel. Dann sage ich, oh, das habe ich noch nie gehört. Warum denn? Ja, ihr habt auf eurem Pass ein Kreuz. Ein weißes Kreuz auf rotem Feld. Ihr Lieben, das Schweizer Kreuz ist nicht das Kreuz von Golgatha. Das Schweizer Kreuz ist gleichschenklig. Und das Kreuz von Golgatha ist anders. Das hat einen Längsbalken und einen Querbalken. Und der Längsbalken wird Längsbalken genannt, weil er länger ist. War kürzlich auf einem Friedhof, da sah ich ein Kreuz im Stil eines Schweizer Kreuzes. Ja, das ist, ich wollte sagen, moderne Architektur, nein, modernes Künstlertum. Aber noch einmal, das Kreuz von Golgatha ist nicht zu verwechseln mit dem Schweizer Kreuz. Also hat Gott die Welt geliebt. Der Glaube kommt von oben. Die Religionen wachsen unten. Sie wollen nach oben. Und das ist der ewige Drang des Menschen, seit es ihn gibt, kann man sagen, er strebt nach oben. Interessant, was man in der Bibel zu diesem Thema alles finden kann. Wie viele Kapitel hat das kürzeste Buch der Bibel?
Eins,
richtig. Das heißt, wie heißt das Buch? Obadja. Obadja. Da steht ein interessanter Vers. Wer hätte gedacht, dass der einmal so eine solche Bedeutung bekäme? Im Vers 4 heißt es, und wenn du gleich einem Adler in die Höhe führst und zu den Sternen und willst dir dort Nester bauen, so will ich dich von dort herunterholen. So ähnlich steht's. Als Gagarin, als erster Astronaut, da oben herumkurfte, und dann wieder auf die Erde kam, da hat er ja posaunt, als ich da oben war, da habe ich keinen Gott gesehen. Angeblich soll Gagarin wahnsinnig gestorben sein. Erschütternd. Ihr Lieben, wir haben ja damals gedacht, als Gagarin da oben war, da war ich schon da, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich damals war, aber auf jeden Fall, ich weiß noch, wie das Denken der Menschen war. Es hieß immer, auch unter den Frommen, das wird der Mensch nicht schaffen, in die Höhe zu gehen und dann auf einem anderen Planeten zu landen. Aber inzwischen ist angeblich einer auf dem Mond gewesen. Man kann also nicht mehr sagen, er war hinter dem Mond, er war auf dem Mond. Aber die Bibel sagt ja, wenn du dir Nester machen wirst zwischen den Sternen, das heißt, wenn du versuchen wirst, dich dort sesshaft zu machen. Das werde ich nicht zulassen. Ich will dich von dort herunterstürzen. Und wir erinnern uns vielleicht noch, als Ronald Reagan amerikanischer Präsident war und dann so eine Weltraumrakete mit 6 Astronauten im All explodiert ist, alle natürlich umgekommen sind, da hat Reagan gesagt, und wir werden es nicht lassen, den Weltraum zu erobern. Und inzwischen sind wir so weit, dass es Verhandlungen gibt über die Aufteilung des Weltraumes. Das werden auch interessante Konferenzen sein. Also den Schweizern braucht man nichts geben. Da haben dann nur die großen Länder zu entscheiden. Vielleicht mischt auch Deutschland da noch mit. Aber Gott lacht ihrer. Gott wird vieles nicht gelingen lassen, was die Menschen planen wollen. Gut, also es sieht traurig aus, was die Zukunft dieser Welt betrifft. Ich weiß zwar auch aufgrund der Bibelerkenntnis, dass diese Erde noch einmal 1000 Jahre Frieden bekommt. Ich freue mich darüber, dass diese arme, blutgedrängte Erde noch ihr Sabbatjahr oder ihr Sabbatjahrtausend bekommt. Aber nach diesen 1000 Jahren existiert die Erde immer noch etwas. Wie lange, weiß ich nicht. Aber irgendwann wird Gott diese Erde, auf der wir jetzt leben, die von der Schöpfung her wirklich schön ist, er wird sie vergehen lassen. Es kommt eine neue Erde. Ich bin kein Freund der Globalisierung. Ich bin eigentlich in vielem einig, was diese Leute sagen. Aber das wird nicht klappen. Gott wird diese alte Erde vergehen lassen und dann eine neue schaffen. Und das ist meine Weitsicht, die ich habe. Und das ist das, was mich erfreut, nicht über das, was jetzt auf Erden ist. Heißt es nicht im Kolosserbrief an einer Stelle, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern nach dem, was droben ist. Die Zukunft hat Gott in der Hand. Die Gegenwart auch, und er ist auch ein Gott der Geschichte. Aber wer kann denn in dieser verrückten Welt, in dieser hoffnungslosen Welt, noch Hoffnung vermitteln? Sind nicht die es, die wiedergeboren sind, durch Christi Auferstehung, zu einer lebendigen Hoffnung? Und das will ich weiter tun, solange ich lebe. Ich will das sein, was ein Landsmann von mir, der ein Andachtsbuch geschrieben hat mit dem Titel Hoffnungsblicke, Markus Hauser. Er hat einmal gesagt von sich, ich bin durch und durch ein Hoffnungsmensch. In der Welt sagt man, was stirbt zuletzt? Die Hoffnung. Ja, so redet die Welt. Aber es kommt darauf an, was ist das für eine Hoffnung? In früheren Jahren war es so, wenn eine Frau ein Kind erwartet hatte, was hat man dann gesagt? Sie ist guter Hoffnung. Da habt ihr ja auch Erfahrung. Ne? Ja, wir auch. Guter Hoffnung. Nicht schlechter Hoffnung. Wir haben ja gehört einleitend, Gott hat gesagt, wachset und fühle die Erde. Ist sie denn voll? Bill Gates meint, es leben zu viele Menschen auf dieser Welt. Und sein Thema ist ja der Impfstoff. Ich weiß nicht, ob ihr schon darüber nachgedacht habt, wenn wir uns dann impfen lassen sollten müssen. Vielleicht kann ich noch schlüpfen, weil ich ja nicht mehr so jung bin. Da wird man sagen, ach, der stirbt ja sowieso bald, den braucht man nicht impfen. Ich weiß nicht. Ich traue der Impfung nicht, das sage ich euch offen. Also, es gibt Hoffnung, weil Jesus Christus auferstanden ist, nachdem er gestorben war und im Grab gelegen hatte. Darum gibt es eine Hoffnung, die von der jetzigen Hoffnung abgelöst wird, von der Verwirklichung dieser Hoffnung. Ihr Lieben, das gibt Kraft, das stärkt den Glauben. Das lässt mich in die Zukunft blicken, weit über alle Probleme hinaus. Weißt du, ob du ein Gotteskind bist? Du sagst vielleicht, ja, siehst ja, ich bin ja hier. Ja, sind immer alle, die in eine Versammlung kommen, gläubig. Gläubig im Sinne Jesu, der zu Nikodemus gesagt hat, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde. Schön, dass ihr alle da seid, aber seid ihr wiedergeboren? Geschöpfe Gottes sind wir alle. Und das bleibt auch so. Aber die Frage ist, sind wir auch Kinder Gottes? Im Schwäbischen ist es ja Sitte, am Ende einer Beerdigung, am offenen Grab, noch das Gebet des Herrn. Wie soll ich sagen? Aufzusagen. Ich habe kürzlich so eine Beerdigung gehalten, habe ich das auch gesagt. Nach schwäbischer Sitte wollen wir jetzt das Gebet Jesu sprechen. Oder aufsagen, habe ich dann gesagt. Und dann habe ich die Leute beobachtet. Ich sehe den Leuten gerne ins Gesicht. Die Gesichter sagen viel aus über einen Menschen. Da habe ich gesagt, eigentlich könnte nur die Vater unser beten, die auch Gott als Vater kennen, die Kinder Gottes sind. Am Ende kommt dann ein alter Mann auf mich zu und sagt, so ein Skandal hätte er noch nie erlebt, was ich da gesagt hätte, da mit dem Vater und den Kindern Gottes. Dann habe ich gesagt, ja, sind Sie denn ein Kind Gottes? Das sind wir alle. Ja, so kann man es auch hindrehen. Aber ihr Lieben, wer kann Gott Vater nennen? Sagen können es alle. Und wenn sie es auswendig gelernt haben, bei den alten Friedhofsbesuchern und Teilnehmer einer Beerdigung, da bewegen sich ja meistens die Lippen. Die haben es noch gelernt im Religionsunterricht. Aber heute ist es ganz anders. Wenn ich so dran denke, was Kinder im sogenannten Religionsunterricht zu Ohren bekommen. Also, da habe ich schon Mut zu sagen, Kinder, Eltern, befreit eure Kinder davon. Dann wird sie ja in die Irre geführt. Ihr Lieben, wir sollten als Gotteskinder die Augen offen haben und die Ohren auch. Ich sage allen Eltern, die Schulkinder haben, nehmt am Elternabend teil. Dann könnt ihr was sagen. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, in der wir Schulkinder hatten. Da sagte der Rektor des Gymnasiums einmal zu mir, Herr Birkhofer, ich habe eine Bitte an Sie. Solange Sie Kinder haben an meiner Schule, gucken Sie, dass Sie in irgendeiner der Klassen Elternvertreter sind. Ich brauche Sie. Ich war manchmal so ein Seelsorger. Er hatte 60 Lehrer zu betreuen in seinem Kollegium. Da sagte er, wissen Sie, Herr Birkhoff, das ist manchmal gar nicht einfach, mit meinen Kollegen und Kolleginnen umzugehen. Und wenn man dann noch einen Standpunkt vertritt und als er dann in Rente kam, habe ich gehört, er leitet einen Hausbibelkreis. Habe ich gerne notiert. Die Bibel sagt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und im Hebräer, Kapitel 6, Vers 11, ist die Rede vom Festhalten an dieser Hoffnung. Das heißt, ich verstehe das so für mich, diese lebendige Hoffnung gilt es auszuleben. Lebendige Hoffnung. Ich sage noch einmal, sie wird abgelöst von der Verwirklichung dessen, was in der Hoffnung enthalten ist. Ihr Lieben, das ist ein ganz anderer Ausblick, als wenn ich nur das sehe, was vor Augen ist. Was vor Augen ist, macht uns Not, aber wir dürfen ja darüber hinaus sehen. Und darum dürfen wir auch diese lebendige Hoffnung nicht nur bekennen als verbales Zeugnis, sondern auch durch unseren Lebensstil ausleben. Das heißt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ein hochaktuelles Thema, wenn man heute so sieht, die maskulinen Frauen, die femininen Männer. Es ist bedrängend, in welchen Tagen wir leben. Aber gut, diese lebendige Hoffnung, das ist ein Ausdruck, der fasziniert mich. Für den lebe ich gerne. Ich weiß, wenn ich den Weg nicht verlasse, auf dem ich immer noch bin, seit über 50 Jahren, dann werde ich das schönste Ziel erreichen. Und das möchte ich. Ich habe einmal zum Heiland gesagt, das ist noch gar nicht lange her, Heiland, ich möchte jeden Tag wenigstens mit einem Menschen über dich reden können. Dann sagt der Herr zu mir, hör, was die Menschen sagen. kannst du vielleicht auch brauchen. Hör, was die Menschen sagen. Denn was die Menschen sagen, das beschäftigt sie. Mich fragen Weltleute, Herr Birkhofer, die mich etwas kennen, Herr Birkhofer, was meinen denn Sie? Was kommt denn noch? Ich freue mich, wenn mich Menschen nach der Zukunft fragen, was die Erde betrifft, was mein Leben betrifft und vielleicht auch Sie. Ich möchte diese Hoffnung behalten. Ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen dürfen. Ich darf einmal dort sein, wo er ist. So schreibt es doch Johannes. Schreibt er nicht, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es aber erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. War ja früher Fußballfanatiker, wissen unsere Kinder auch. Und kürzlich hat mich einer der Söhne eingeladen, da in Göppingen, da gibt es ja keinen Bundesliga-Fußballverein, aber einen Handballverein. Sagt der Matthias, Vater, da könntest du mal mit, weißt du, das ist ja Atmosphäre da in der Halle, weißt du, wenn die dann toben, die Tausende, die da sind. Dann sage ich, Matthias, nett, danke dir für die Einladung, aber du, das ist für mich nichts. Dann sagt er, ich habe schon gedacht, dass du so reagierst. Ja, ihr Lieben, ich komme schon in christliche Versammlungen, da geht es manchmal ganz anders zu wie bei euch. War kürzlich in Niedersachsen, in Russland, deutschen Pfingstgemeinden. Wow, da hatte die Wolga-Überschwemmung. Da war ein Lärmpegel, aber es ist halt eine andere Kultur, nicht wahr? Aber der Heiland hat viel Verständnis. Er kennt die Kulturunterschiede. Er kann sie auch richtig einordnen. Wir sind uns gewöhnt, wenn jemand betet in der Gemeinde, dann hört man ihn, man versteht sie, wenn sie auch betet. Ja, lebendige Hoffnung, das ist ein Begriff, der hat es mir richtig angetan. Und der trägt mich auch in dieser Zeit, die notvoll ist. Lebendige Hoffnung. Und ich wünsche, das ist mein Wunsch für euch, dass ihr auch von dieser lebendigen Hoffnung Zeugnis gebt. Durch unseren Wandel, durch unsere Lebensform. Kürzlich hat mich eine Hausbewohnerin angesprochen und hat gesagt, oh, sie wäre schwer in der Klemme. Ich finde es schön, wenn Ungläubige den Gläubigen sagen, wo sie Not haben. Vielleicht haben Sie die Ahnung, dass wir Gläubigen irgendwie besser dran sein können. Sagt sie, ich habe den Hausschlüssel verloren. Und wissen Sie, was das bedeutet? Da muss die ganze Wohnanlage informiert werden, neue Schlüssel, das wird teuer. Dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie jetzt? Dann sagt sie, was würden Sie machen? Ist doch herrlich. Habe ich gesagt, was ich machen würde, ich habe auch schon einen Schlüssel verloren. Ihr doch auch, oder? Ich würde beten. Ja, zu Gott. Dann sage ich, ja, wohin denn? Dann hat sie den Schlüssel gefunden. Dann habe ich gesagt, ich habe für sie gebetet, dass sie ihn finden. Und dann habe ich sie noch gefragt, haben Sie Gott schon dafür gedankt? Ja, das mache ich dann noch. Ist ja schön. Ihr Lieben, immer wieder der Hinweis auf Gott. Immer wieder der Hinweis, nicht nur im Advent, auf Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, der Mensch geworden ist. Er weiß, wie es ist, wenn man Mensch ist. Er versteht uns. Er versteht mich in allen Anliegen. Und das dürfen wir auch bekennen. Ich habe jetzt mein Manuskript fertig für meinen letzten Beitrag in der Schondorfer Nachrichten unter der Rubrik Sonntagsgedanken. Da geht es mir darum, ist jetzt eine Vorabveröffentlichung bei euch, da geht es mir darum, zu dem Lied von Joseph Moore Stellung zu nehmen. Da heißt es doch, Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, nicht wahr? Ja, ihr Lieben, jetzt werden dann vielleicht Tausende wieder aus saisonaler Kulturfrömmigkeit das singen. Aber die Frage ist, und ich freue mich immer, wenn mich Menschen darauf ansprechen, Herr Birkhofer, ja, wie ist es dann mit einem Retter? Das hört sich so an, als ob wir in Gefahr wären. Rettung heißt doch, wir stehen in Gefahr. Ich sage, ja, und wie? Wir stehen alle in akutester Lebensgefahr. Denn die ewige Verdammnis, die ewige Verlorenheit, ist das nicht hochaktuell? Von der Bibel her auf jeden Fall. Ja, ich bin gerettet. Ist doch herrlich, oder? Ich bin aber noch nicht allen Gefahren enthoben, das weiß ich. Ich weiß nicht, in was für Gefahrensituationen ich noch kommen werde. Aber ich bin gerettet, nicht nur für diese Zeit hier, sondern ich bin gerettet, dass ich einmal ewig bei Gott sein darf. Du, das gibt Kraft. Das lässt über manchen Berg hinüberschauen, auch über Corona. Wir haben eine lebendige Hoffnung als Gotteskind. Und das auszuleben, das ist unsere große Aufgabe in allen Bereichen. Erstaunt es dich, wenn ich sage, ich nehme an, dass meine Frau mit mir der gleichen Meinung, wir sind jetzt 53 Jahre verheiratet, ihr doch auch, oder? Sogar mehr. Oh. Bitte? Das auch noch. Also, dann könnt ihr gratulieren. Wie viele Jahre sind es denn? 57. Ich weiß nicht, wie es bei uns noch wird. Aber auf jeden Fall, ich bekenne offen, wir brauchen Ehegnade nach 53 Jahren noch. Ah, ihr Jungen, schmunzelt jetzt nicht. Ehe ist nicht nur immer ein Duell oder ein Duett. Also ich bin ganz offen und ehrlich, beides. Beides. Oh, da treffe ich so treuherzige, alte Gläubige. Ach, wir haben uns noch nie in unserer Ehe ein böses Wort gegeben. Oh, oh. Ach, das hört sich schon sehr fromm an. Aber ist das die Realität? Weißt du, da kam einer, der wollte heiraten, sagte, ach Paul, hätte ich es doch so einfach wie Adam. Adam wusste gar nicht, was Frau ist, und plötzlich kommt da eine daher und er ist happy. Man muss ja amerikanisch reden, damit man Deutsch verstanden wird, nicht wahr? Er ist happy, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Eine gewisse Zeit später, das Weib, das du mir gegeben hast, mit anderen Worten, hättest du die mir nicht gegeben, wäre es nicht so dran. Ach ja. Ihr Lieben, wir alle sind Menschen, die nach dem Sündenfall geboren sind. Meine Frau und ich, wir waren keine Sandkassenspielkameraden. Irgendwann mit 28 habe ich die 18-jährige Ruth kennengelernt und dann mussten wir lernen, miteinander zu kutschieren. Ja, und wenn zwei Pferde einen Wagen ziehen, manchmal ist eines der beiden Tiere lahmer wie das andere stärker wie das andere. So ist es halt in einer Ehe. Ja, ihr könnt euch nur anschauen, ihr zwei Eheleute da hinten. Aber es geht uns ja allen so. Ich bin sehr nüchtern geworden in Bezug auf Ehe. Aber ihr Lieben, ich würde wieder heiraten. Und weil die Ehe von Gott ist, das ist meine Überzeugung, weil die Ehe von Gott ist, wird sie so bekämpft. Auch durch das Heiraten können von zwei Gleichgeschlechtlichen. Wo gibt es denn sowas in der Bibel? Es wird absurd. Wir Menschen verblöden immer mehr. Aber Gott ist im Regiment. Ich freue mich. Er steuert den Kriegen, heißt es sogar. Und ich darf als kleiner Erdenbürger mit zeitlicher Lebenszeit hier auf Erden, ich darf diesem heiligen, lebendigen Gott Gehorsam leisten. Ich darf ihn lieben, weil er mich liebt. Und so einer möchte ich bleiben. Bin es geworden, nicht durch Geburt, sondern mit der Wiedergeburt. Nicht Reinkarnation, nein, nein. Aber die asiatischen Religionen sind ja gewaltig auf dem Vormarsch. Aber sie klingen ja oft so harmlos, nicht wahr? Dann wird man als anderes Wesen geboren und kann sich dann wieder vervollkommnen. Also Unsinn. Gott hat dem Menschen eine Lebenszeit geschenkt. Und Gott schuf sie, wie wir schon gehört haben, einleitend, als Mann und Frau. Komisch, auf was für Gedanken die Menschen kommen können. Sogar im Parlament, im Bundestag. was sich da alles abspielt. Ihr Lieben, wir sind aufgerufen, Stellung zu beziehen, auch zum Zeugnis für die Schöpfung Gottes, dass es so ist, wie die Bibel sagt und nicht anders. Ich freue mich, dass ich diesem ewigen Wort vertrauen darf. Und das ewige Wort ist er, das Wort wurde Fleisch. Ich habe niemanden schlafen gesehen. Schließe mit einem typisch schwäbischen Ereignis in einer Bebelstund, irgendwo im Schwäbischen. Da hat plötzlich ein Bruder laut geschlafen. Und die anderen haben sich aufgeregt. Und der dienende Bruder da vorne hat es bemerkt. Und dann hat er gesagt, Geschwister, reget euch nicht auf. Es steht doch in der Bibel, der Herr gibt es dem Seinen im Schlaf. Und eine alte Oma, die hat nicht geschlafen, sie saß ganz hinten, sie ruft dann vor, Bruder, das ist ja das, was ich immer meine. Ihr Prediger solltet mehr schlafen, dann könntet ihr mehr geben. Ihr Lieben, wollen wir mit dem Wort Gottes nicht Missbrauch machen. Aber wollen wir uns auch freuen, wenn wir auf eine Art und Weise Wahrheit vermittelt bekommen, die uns hilfreich ist, mit der wir etwas machen können, die uns eine Hilfe ist. Ich danke für euer Kommen. Schön, euch wieder mal gesehen zu haben. Und so Gott willen, wir leben. Besteht vielleicht wieder die Möglichkeit, dass man sich sieht. Würde mich freuen. So habe ich mich selbst eingeladen. Ich werde kommen, gebe ich zu. Ja, ihr seid alle so brav. Ich habe nicht den Eindruck, dass einer nachher mich fertig machen wird. Loben braucht er mich auch nicht. Aber es ist immer gut, dass man noch predigen kann und dass man Gottes Wort hören darf. Und wir wollen doch auf die Stimme seines Wortes Acht haben. Das ist mein Anliegen für euch, für mich selber. Ich wünsche euch einen gesegneten Jahresrest und ein gesegnetes neues Jahr jetzt schon. Amen.